finden. Also ich würde ganz gerne irgendwie so ein bisschen diese Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum hier rauskriegen, weil ich das momentan als nicht so gut empfinde, aber das scheint jetzt nicht so toll zu sein. Also wenn euch das alle blendet, ist das natürlich auch total blöde. Aber es ist ja, eigentlich ist es ja eine Illusion, es gibt diese Trennung nicht wirklich und deswegen wollte ich die auch nicht gerne so jetzt durch das Licht aufrechterhalten. Sondern mir ist das letzten Sonntag aufgefallen im Open Micro Teil, es kamen sehr viele sehr gute Geschichten, die mich absolut angesprochen haben. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es, manchmal ist es so, als Pastor gehst du deiner Gemeinde voran und hast etwas von Gott empfangen und weißt, da müssen wir hin. Und arbeitest dann darauf hin, dass nach Möglichkeit alle mitkommen und dieses Ziel erreichen und den gleichen Weg gehen. Und manchmal ist es so, dass du wirklich mittendrin bist, ne, und dich mit anderen entwickelst. Und einige sind weiter als du, andere sind irgendwie nicht so weit. Und du bist halt einfach ein Teil so von einer Gesamtentwicklung. Und im Moment empfinde ich das ganz stark, hier ein Teil von etwas zu sein, was sich in eine jesusmäßige Richtung entwickelt. Und da würde ich ganz gerne halt auch optisch so zum Ausdruck bringen, indem es halt nicht so ist, dass hier vorne so eine Bühne ist, wo irgendwelche bezahlten Leute stehen und da irgendwas machen und es dann Zuschauer gibt, die nicht das Reich Gottes mitbauen, weil es einfach bei uns nicht so ist. Und dann finde ich schade, wenn das irgendwie so aussieht. Ich habe letztes Mal gepredigt über Lobpreis, ein bisschen zumindest über Lobpreis. Also es ging wieder um Gebet. Wir sind jetzt kurz vor unserer 24-7-Prayer-Woche. Glaube ich, noch 2 Wochen sind das jetzt. Und ich nehme mir immer vor, den Monat davor über Gebet zu predigen und frage mich eigentlich jedes Jahr, ob mir das gelingen wird, 4 Predigten über Gebet zu halten. Und dann denke ich am Ende, Mensch, es könnte ruhig noch ein paar mehr Predigten sein oder ein paar mehr Wochen, weil es doch einfach ist, über Gebet zu predigen. Und es ist so ein wichtiges Thema, dass man sowieso immer wieder mal beleuchten sollte oder dass immer wieder in die Gemeinde reinkommen sollte, weil es einfach so wichtig ist. Also kein Christ kann es sich leisten, gebetslos zu sein. Jetzt neulich zum ersten Mal dieses Wort gebetslos gehört, dieses Adjektiv, das wohl viele Christen, das Leben von vielen Christen bezeichnet. Und das finde ich eigentlich eine Katastrophe. Es sollte nicht so sein, dass wir nicht beten, sondern es sollte sein, dass jeder Christ es liebt, mit seinem himmlischen Vater zusammen zu sein und mit dem Heiligen Geist am Start zu sein und dass jeder von uns betet und Zeit mit Gott verbringt. Ich bin letzten Freitag hier von der Bühne runtergegangen und dachte, Mann, du musst nochmal über Lobpreis predigen und das möchte ich heute machen. Schwierig, ich habe mein Headset vergessen und jetzt merke ich wieder mal, wie kompliziert das ist, eine Bibel aufzuschlagen, wenn man nur eine Hand hat. Apostelgeschichte 15. Der war toll, ne? Ich weiß. Gerade mal wieder große Diskussion und viele Gespräche da unter den Aposteln und anderen Gläubigen. Und dann heißt es ab Vers 13, als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte, Brüder, hört mich an. Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst eingegriffen hat, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Also da haben sich gerade die ersten Nichtjuden bekehrt. Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben haben, danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrichten und werde sie wieder herstellen. Damit die übrigen Menschen den Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt ist. Also der das ausführt, was seit Ewigkeit bekannt ist. Hier war irgendwie so ein komischer Zeilenumbruch. Ich weiß, die Gitarre runtergeschmissen, die sieht teuer aus. Hier. So, jetzt wird alles hoffentlich gut. Ja, ich möchte gerne darüber predigen, dass Gott die Hütte Davids wieder aufbauen möchte oder aufrichten möchte. Ich weiß nicht, ob da schon mal irgendjemand drüber gestolpert ist und Apostelgeschichte 15 gelesen hat und sich dachte, was um alles in der Welt mag die Hütte Davids sein und warum will Gott sie wieder aufrichten? Und warum sollte, wenn Gott die Hütte Davids, was auch immer das ist, wieder aufgerichtet hat, wieso sollten dann Ungläubige anfangen, seinen Namen zu suchen und zu Gott zu finden? das habe ich mich auch gefragt und habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und gebetet und natürlich auch recherchiert, was denn diese Hütte Davids ist. Weil zuerst denkt man dann ja vielleicht, das ist so ein architektonisches Wunderwerk, dass das dann so in die zehn von Menschen handgemachten Weltwunder aufgenommen würde und dann pilgern da alle hin und gucken sich das an und haben irgendein religiöses Erlebnis und lernen dadurch Gott kennen. Aber das ist nicht so gewesen, sondern ich habe also festgestellt, dass die Hütte Davids eigentlich noch nicht mal eine Hütte gewesen ist, sondern das, wovon da die Rede ist, das war ein Zelt. Und das hat man für unseren Kulturkreis dann etwas passend gemacht und dachte sich, dass es vielleicht komisch klingt, wenn man das in Deutschland liest. In diesen Zeiten möchte ich das Zelt Davids wieder aufrichten. Und so hat Luther dann diesen guten Gedanken gehabt, dass er wenigstens die Hütte Davids daraus macht und man dann das Gefühl hat, es wäre ein festes Bauwerk. Ihr könnt das nachlesen in 1. Chronik 16, am besten schon bei 1. Chronik 15 anfangen und bis 17 durchlesen, dann habt ihr so die ganze Geschichte. Aber speziell in 1. Chronik 16 steht drin, was dieses Zelt Davids denn eigentlich ist. Es war damals so, dass sie wieder mal Unglück im Krieg hatten, das Volk Israel, das passierte alle Nase lang. Und es ist ihnen ihr größtes Heiligtum abhanden gekommen, nämlich die Bundeslade. In der Bundeslade waren die 10 Gebote und es war so die Gegenwart Gottes in Israel. Das war alles irgendwie an dieser Bundeslade, in dieser Bundeslade. Überall, wo die Bundeslade war, haben Leute Gott erlebt. Und es war irgendwie etwas total Übernatürliches an diesem Holzkasten. Und der ist jetzt verloren gegangen und irgendwann haben sie ihn wiedergekriegt. Und dann kommt die Bundeslade wieder nach Jerusalem. Und David, der König war damals, ist in seinem Zimmer und er sieht, die Bundeslade kommt. Und ganz berühmte Geschichte, er rennt sofort runter und freut sich darüber, dass Gott irgendwie wieder in Israel ist und dass sie wieder Glück haben und dass endlich dieses Heiligtum wieder da ist. Und er freut sich so sehr darüber, dass er sogar vergisst, sich anzuziehen. Er hat gerade noch unter der Dusche gestanden, als dann der den Lärm gehört hat. Und er läuft irgendwie nackig, wie Gott ihn geschaffen hat, oder manche Bibelübersetzungen sagen in der Unabüchs, läuft er nach unten und tanzt da vor der Bundeslade des Herrn und ist total glücklich. Die Bundeslade ist endlich wieder in Israel. Seine Frau sieht das auch und packt sich an den Kopf und denkt, Mann, was ist denn mit David los? Total peinlich. Der König über ganz Israel läuft im Adamskostüm vor der Bundeslade rum und tanzt. Das geht ja gar nicht. Und ich meine, es ist ja wirklich so, stell dir vor, irgendwie Angela Merkel irgendwie also nur die Frauen natürlich, ne? Die Männer stellen sich das dann mit Gerhard Schröder vor und damit da es nicht zu irgendwelchen unsittlichen Fantasien hier im Gottesdienst kommt und ich wäre auch noch schuld daran, das wäre schrecklich. Also jedenfalls, die Bundeslade ist wieder in Israel und David freut sich unheimlich darüber und kommt dann auf eine gute Idee. Er sagt sich, Mensch, damals bei Mose, da war doch diese Bundeslade immer im Zelt. Und das könnte ich doch jetzt auch machen. Ich lasse ein Zelt bauen, da kommt die Bundeslade rein und da stelle ich eine Menge Priester rein und die werden den ganzen Tag nichts anderes machen als Lobpreis. Die beten den ganzen Tag Gott an, so richtig in der Gegenwart Gottes vor dieser Bundeslade und beten Gott an. Und das ist die Hütte Davids. Also die Hütte Davids ist das Zelt gewesen, in der die Bundeslade stand und in der Priester keinen Opferdienst verrichtet haben, sondern einfach nur Gott angebetet haben. 1. Chronik 16 berichtet dann auch so ein Gebet, wie das ausgesehen hat oder so ein Lobpreis. Ich glaube, das war auch mit Musik, da ist auch so die Liste der Musiker dann. Es war auch ein Schlagzeuger dabei, Asaf hieß der. Und der hat dann den ganzen Tag getrommelt und andere haben da mit Zimbeln und was auch immer für ein Zeug die da hatten. Also haben dann irgendwie musikalische Untermalung da gemacht. Und es ging eigentlich nur darum, Gott zu sagen, hey, du bist groß und es ist super, wenn man an dich denkt. Und man sollte nicht vergessen, was du an Wundern schon getan hast. Und es ist wirklich richtig straight Lobpreis. Einfach nur irgendwie Gott sagen, wie gut er ist und in der Gegenwart Gottes rumhängen und ihm sagen, wie das etwas Besonderes ist, dass er wertvoll ist und dass es toll ist, einen so großen Gott zu haben. Und das Spannende jetzt daran oder der Hammer eigentlich an der ganzen Sache ist, dass es ja in Israel schon einen Gottesdienst gegeben hat. Mose hatte ziemlich detailliert gesagt, wie Gott angebetet werden soll. Es gab noch nicht so diesen Zentraltempel, aber es gab Opferhöhen und da wurde genau das gemacht, was Mose gesagt hat, nämlich irgendwie Leute geopfert, hätte ich fast gesagt. So schlimm war es nicht. Also Tiere wurden da zerteilt und geschlachtet und diese ganzen rituellen Dinge wurden gemacht. Und das lief auch die ganze Zeit weiter. So, dass also irgendwie das eine ganze Weile quasi nebeneinander in Israel zwei Gottesdienstformen gegeben hat. Das eine war so dieser rituelle Gottesdienst, von dem Mose gesprochen hatte und den man einfach als, den das Volk einfach machen musste. Das war göttliche Ordnung. Da konnte man nicht sagen, da haben wir keinen Bock drauf, sondern es war ganz klar, wenn Israel mit Gott leben wollte, dann mussten sie auf diese Weise Gottesdienst feiern mit Opfern und allem, was dazugehört. Und es gab diesen anderen Gottesdienst, der nur Anbetung war, bei dem es nicht um Sünde gegangen ist, wo offenbar diese ganzen rituellen Sachen nicht drin gewesen sind, wo kein Tier gestorben ist und wo vieles von dem, was vorher ein Gottesdienst in Israel normal war, es nicht gegeben hat. Und das ist ein Symbol, oder nein, es ist mehr als ein Symbol, es ist eine geschichtliche Tatsache dafür, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Gott zu begegnen, mit Gott zu leben. Da habe ich neulich schon mal drüber gepredigt und das ist ein Thema, das mich immer noch irgendwie total erwischt. Nämlich dieses Rituelle, wo man etwas macht aus einer Kultur heraus, weil man es immer schon so gemacht hat, weil es ausgebildete Priester gibt, die nichts anderes machen, als das einfach tun. Und es gibt diese andere Art, mit Gott zu leben, nämlich aus der Beziehung heraus und einfach nur mit Gott zusammen sein, in diesem Zelt, in der Hütte Davids zu sein, Gott anzubeten, direkt irgendwie vor dem Heiligtum, direkt in der Gegenwart Gottes stehen und aus einer Beziehung heraus mit unserem Gott zu leben und mit ihm am Start zu sein. Und das eine ist eine relativ unfreiwillige Sache, was man einfach machen musste. Und das andere war etwas total Freiwilliges, was aus der Vision eines einzelnen Königs herausgekommen ist, dass man doch Gott in Dankbarkeit begegnen kann für das, was er alles gemacht hat. Und dass man mal den ganzen Kram mit Sünde und Gesetz und so beiseite lassen kann und einfach nur seiner Freude über Gottes Größe freien Lauf lassen kann und in dieses Zelt der Begegnung gehen kann, mit Gott zusammen da sein kann und sich darüber freuen kann, dass man so einen großen Gott hat. Dann kam das, wie das kommen musste. Davids Sohn Salomo hat den Tempel gebaut und dann kam die Bundeslade in den Tempel, ist da gut weggeschlossen worden, ins Allerheiligste, da durfte bloß einmal im Jahr der hohe Priester rein. Das ganze Volk hat das nicht mehr mitgekriegt, es war nicht mehr möglich, so direkt mit Gott zu leben. Und so ist das passiert, was immer passiert, nämlich das Lebendige am Glauben, das ist verloren gegangen. So dieser Lobpreis in der Gegenwart Gottes, den hat es irgendwann nicht mehr gegeben, aber das Rituelle, das hat immer überdauert, das ist immer da geblieben. Und als Jesus dann kam, einige viele hundert Jahre später, da kannte die Hütte Davids kaum noch einer. Vielleicht noch welche, die das Alte Testament richtig gut gekannt haben, weil Amos, ein Prophet, vor ein paar hundert Jahren dann auch gesagt hatte, irgendwann wird Gott diese Hütte Davids wiederherstellen und dann wird alles anders werden. Dann werden die Ungläubigen wieder anfangen, Gott zu suchen. Aber jetzt im Moment ist das nicht so. Und also als Jesus gelebt hat, gab es nichts anderes als dieses rituelle Judentum. Es war ein Judentum völlig ohne Kraft, etwas, was keine Heiden angezogen hat, wo nicht irgendwie scharenweise die Nationen gesagt haben, Mensch, das wollen wir auch haben, das ist so toll irgendwie, was da im Judentum ist, sondern etwas, was die Leute eher abgeturnt hat als angesprochen hat und was nur so eine intellektuelle Sache war oder so eine kulturelle Sache, aber was nicht mehr diese Kraft hatte, die es eigentlich bei David noch gehabt hat und die es hätte haben sollen, wo nicht mehr diese Leidenschaft für Gott dabei war, sondern da ging es bloß noch um Formen. Und dann kommt Jesus da rein mit der Kraft Gottes und er mischt den Laden richtig auf und macht sich völlig unbeliebt. Und das ist ja, eigentlich ist das ein Hammer, ne, dass jemand kommt in der Kraft Gottes und der heilt Kranke und er treibt Dämonen aus und er reinigt Aussätzige und er predigt das Wort Gottes und in so einer Intensität, dass die Menschen es nicht nur lustig finden, sondern ihr Leben ändern. Aber diejenigen, die dieser rituellen Religion angehört haben, die fanden das überhaupt nicht gut. Die fanden das schrecklich und wollten Jesus vom ersten Tag an oder seit seiner ersten Predigt am liebsten umbringen und haben versucht, ihn loszuwerden oder sich überlegt, wie sie ihn vor Gericht schleifen können, damit sie diesen Jesus wieder loswerden. Und Jesus hat selber in Johannes 4 dann etwas Prophetisches gesagt und hat gesagt, Gott sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit und die werden kommen. Es wird wieder eine wahre Anbetung geben, die nichts damit zu tun hat, dass jemand in die Kirche geht, dass jemand Opfer darbringt, dass jemand das macht, was man immer schon gemacht hat, sondern es wird wieder eine Form von Anbetung geben, wo es um Gott geht und wo es einfach nur das Ziel ist, dass Menschen mit diesem Gott leben, mit dem Heiligen Geist am Start sind, inspiriert werden von Gott und sich in Dankbarkeit um Gott drehen. Und das hat Jakobus dann 30 Jahre später ungefähr aufgegriffen und hat gesagt, hey, das, was jetzt passiert, dass wir leben, dass Gottes Reich sich ausbreitet, dass Ungläubige zum Herrn kommen, das ist die Erfüllung dieser Prophezeiung aus Amos. Und jetzt baut Gott die Hütte Davids wieder auf. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, nochmal wie 2000 Jahre weiter, dann habe ich das Gefühl, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo Religion, zumindest in Deutschland oder meistenteils in unserer Umgebung, wieder etwas ist, was rituell ist, wo man an Liturgien denkt, wo man an alles mögliche Tote denkt. Und ich sehe, dass es möglich ist, in einem christlichen Abendland zu leben, wo die Medien immer noch voll sind von christlicher Symbolik, aber trotzdem glaubt keiner an Jesus. Und es ist wieder dieses gleiche Prinzip. Das, was übersteht, ist die Kultur, aber der Inhalt fehlt. 2. Timotheus 3, Vers 8 sagt Paulus das, und wie wiederum auch prophetisch, und wie denke ich auf unsere Zeit hin. Und er sagt, in den letzten Tagen, da werden die Menschen eine Form von Gottseligkeit haben, eine Form von Frömmigkeit, aber die Kraft werden sie nicht haben. Es wird keine Kraft da drin sein. Und es ist klar, wie das ein Christentum, das diese Kraft nicht hat und wo nicht Menschen in einer innigen Beziehung mit Jesus leben, dass es keine Menschen anzieht. Ich kann das gut verstehen, wie das habe ich auch früher nicht haben wollen. Ich meine, ich war ja nun kein Christ und ich bin ja trotzdem hier in dem christlichen Abendland aufgewachsen ist und ich wusste, dass es einen Gott gibt und ich habe Konfirmationsunterricht gehabt und dieses ganze Zeug. Aber es war nichts drin, was mich angezogen hat. Aber ich glaube, wenn es passiert, dass diese Hütte Davids wieder aufgebaut wird, dass Lobpreis oder richtig Anbetung in das Volk Gottes zurückkommt und es wieder um Beziehung mit Jesus geht und nicht mehr um irgendwelche komischen Rituale und irgendetwas, was man immer schon gemacht hat und in Gottesdienst gehen und seine Zeit absitzen oder Bibel zu lesen, ohne dass Erkenntnis kommt. Aber wenn es wieder passiert, dass Menschen in die Beziehung zu Jesus kommen, dann wird es etwas Anziehendes haben für die Leute um uns herum. Religion braucht kein Mensch mehr. Das ist etwas, was Leute fertig macht und abschreckt. Aber was die Leute suchen, ist Beziehung. Ich bin sicher, dass jeder Mensch im Grunde seines Herzens Jesus nicht nur braucht, sondern sucht. Und die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die Jesus irgendwann angenommen haben, haben gesagt, Mensch, das ist das, was mir immer gefehlt hat, was ich mein ganzes Leben lang haben wollte. Und deswegen glaube ich mir, dass wenn es passiert, wenn wir Gott wieder in einer so tiefen Weise kennenlernen und erleben, dass es uns in die Anbetung reinführt. Und wenn wir ein Leben führen, das mit Jesus am Start ist, dann wird es wieder vermehrt passieren, dass Leute sich dafür interessieren und sich fragen, Mensch, was haben die denn eigentlich in ihrem Leben, was ich nicht habe? Und dann wird es wieder passieren, dass Leute anfangen, den Herrn zu suchen. Und für mich ist es eigentlich eine der traurigsten Sachen, die ich immer wieder feststelle, dass ich in Jesus-Freaks-Gemeinden predige und sehe, dass total viele laue Leute da sind, die ein Sonntagschristsein führen. Und ich frage mich immer, wie das passieren kann. Ich meine, unsere Bewegung ist 15 Jahre alt und viele von uns haben auch richtig was hinter sich im Leben. Und trotzdem, irgendwie gibt es super viele Gemeinden, wo Leute irgendwie dann freitags oder sonntags, je nachdem wann der Gottesdienst ist, ein bisschen was mit Gott zu tun haben, aber es bricht nicht so in den Alltag durch. Und ich finde das eine ganz, ganz schreckliche Sache, weil Christsein niemals irgendwie so geplant war. Christsein war immer eine Sache, wo es darum geht, wie Gott zu erleben. Und es ist mir, ich will vorsichtig sein mit den Superlativen, aber es ist mir im Moment zumindest das Wichtigste, dass es aufhört, eine Kopfsache zu sein und dass es anfängt, in unser Leben reinzukommen. Und dass es aufhört, etwas Rituelles zu sein, dass man meint, ich bin ja Christ, weil ich ein Jesus-Freaks-T-Shirt trage und weil ich freitags in Gottesdienst gehe und weil ich hin und wieder, irgendwie, wenn da die Lobpreisband spielt, einen Schauer über dem Rücken spüre. Und dass wir stattdessen wie dahin kommen, dass Christsein ist, ich bin permanent mit dem Heiligen Geist am Start. Ich stehe morgens auf und erinnere mich an den Jesus-Traum von letzte Nacht. Ich gehe über die Straße und habe Eindrücke für Leute, die da sind. Ich habe erlebt, dass jemand durch mich Jesus kennengelernt hat. Ich weiß genau, wie das Gefühl ist, wie wenn ich einem Kranken die Hand auflege und die Salbung Gottes fließt. Ich habe meine Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich muss nicht irgendwelche Bücher lesen, um Erfahrungen aus zweiter oder dritter Hand zu kriegen, sondern ich lebe ein Jesus-Leben, in dem alle diese Sachen passieren. Und ich glaube, dass einer der Hauptschlüssel dazu Anbetung ist. Und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, dass wir dieses Konzept von Anbetung verstehen und dass es uns klar ist, dass wenn hier davon die Rede ist, dass diese Hütte Davids wieder aufgebaut ist, dass es mehr ist, als zusammen im Kreis zu sitzen und zu einer verstimmten Akustikgitarre Lieder zu singen. Und dass es auch mehr ist, als hier in der Dunkelheit zu stehen und zu einer mörderlauten Hardcore-Band Lieder zu schreien. Sondern dass Anbetung echt ein Lebensstil ist. Und die Art, wie du hier im Gottesdienst abgehst, wie vor Gott, und das ist nicht selten, wie von dem bestimmt, wie dein normales Leben mit Gott aussieht. Und Leute, die nie Lobpreis machen oder die Gott nie anbeten, nie das Gefühl haben, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, einfach weil er saugut ist, die tun sich meistens auch schwer, dann in der Gemeinde in die Anbetung reinzukommen und merken, dass irgendetwas fehlt oder es ist ihnen langweilig in der Anbetung, aber es passiert nicht, und wie dass der Heilige Geist richtig tief kommt. Und ich würde es total gerne sehen, dass wir in der Gemeinde eine Kultur aufbauen von Dankbarkeit für das, was Gott ist und was Gott macht und das, was er in unserem Leben schon gemacht hat. Und ich stelle das immer wieder fest, dass wir in Deutschland einfach in einer Meckerkultur sind. Wir sind permanent unzufrieden und wir haben unsere Unzufriedenheit auch super gut kultiviert. Und irgendjemand hat mal gesagt, man muss es eigentlich lernen zu... Man muss lernen zu jammern, ohne zu leiden. Genau. Weißt du, selbst wenn es doch nicht irgendwie richtig schlimm ist, wir schon immer sagen, ach Mann, es ist so schlimm, es geht so abwärts mit mir und die Wirtschaft ist scheiße und alles ist irgendwie schwierig und wer weiß, ab Januar dürfen wir vielleicht noch nicht mal mehr im Kultschock rauchen. Was ist das für eine ungerechte Welt? Ja, das hat euch richtig getroffen, ne? Und das ist eine Kultur, die ist völlig ungöttlich. Da ist nichts gut dran. Da ist nichts cool dran. Sondern eigentlich sollte das christliche Leben sollte aus Dankbarkeit bestehen. Es müsste eigentlich immer wieder diese Flash geben, wo man sich dran erinnert, meine Güte, ey, Gott hat mich frei gemacht von keine Ahnung, was es gewesen ist und ich freue mich darüber. Oder Gott hat irgendwie meinen Vater errettet und ich bin so glücklich darüber, dass er nicht in die Hölle kommt. Danke, dass du es gemacht hast, Herr. Oder Gott hat mich berührt auf eine besondere Weise und ich kann mich Jahre später noch darüber freuen, dass das passiert ist. Aber wir haben so eine Kultur entwickelt, die immer das sieht, was nicht funktioniert und immer das, irgendwie, was gerade nicht geklappt hat und die immer aufschreibt und sich merkt, wie was schlecht gelaufen ist in unserem Leben und wo Gott etwas nicht gemacht hat. Aber wir haben nicht irgendwie diese Kultur von Anbetung, die sich freut über das, was Gott macht und darüber, wer Gott ist und permanent eigentlich Gott anbeten könnte und ihm sagen kann, hey, du bist so groß, du bist so gut. Und man merkt das in der Gemeinde, meine ich total deutlich, jetzt nicht in unserer Gemeinde nur, also ich meine das ein bisschen globaler und will das auch überhaupt, sag das nicht, um jemanden anzukacken, also ich hoffe, dass ihr mein Herz dahinter merkt, ich wünsche mir einfach eine Veränderung. Man merkt das, wenn einfach mal keine Lobpreisband da ist, dass es schwer ist, Anbetung hinzukriegen. Dass es schwer ist, irgendwie Leute dann zu motivieren und wir einfach so mit ihren Worten Gott anzubeten und ihm zu sagen, was sie für ihn empfinden. Und dass wir immer davon abhängig sind, dass wir uns Liedtexte von anderen Leuten leihen müssen und da mit gestohlenen Worten und Emotionen wie Gott anbeten müssen, weil es nicht so richtig in unserem Herzen drin ist. Und ich weiß nicht genau, wie man das ändern kann. Also ich bete ja schon eine ganze Weile irgendwie darüber, wie man es hinkriegt, mehr Heiligen Geist in der Gemeinde drin zu haben, mehr Heiligen Geist auch in unserem eigenen Leben drin zu haben. Aber es ist mir ein totaler Traum, dass wir lernen, das Leben wieder mehr aus der göttlichen Perspektive zu sehen und weniger aus der menschlichen Perspektive. Und dass wir es verstehen, dass wir einen Zugang zu Gott haben, der Hammer ist. Der ist besser als damals mit der Bundeslade. Der ist besser als in diesem Zelt zu sein, wo eine Holzkiste drin ist und die Herrlichkeit Gottes. Hey, wir haben diese Herrlichkeit Gottes eigentlich immer. Wir müssen nicht in ein Zelt gehen, sondern Gottes Herrlichkeit ist da. Und es dürfte eigentlich nichts geben, was uns so weit runterzieht, dass Gott uns nicht mehr aufbauen kann. Oder was uns so fertig macht oder so den Blick versperrt, dass Gottes Gegenwart nicht mehr in der Lage ist, zu uns durchzudringen. Und ich glaube, das, was an Anbetung so interessant ist für Ungläubige, ist, dass sie die Perspektive des Lebens total verändert Und wenn du es einmal verstanden hast, wer Gott ist und wie du mit ihm leben kannst, dass es dann fast egal ist, wie die Umstände sind. Und ich glaube, dass es eines der größten Zeugnisse ist. Ich meine, ich bin ein Fan des Übernatürlichen. Ich liebe es, wenn irgendwelche Sachen spontan passieren. Aber ich glaube, es ist eines der größten Zeugnisse für eine hoffnungslose Welt, dass du mitten im Chaos sein kannst und immer noch deinen Frieden haben kannst. Weißt du, es ist die Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Boot unterwegs unterwegs ist und es sind total hohe Wellen und das Boot versucht unterzugehen und die Jünger sind total hektisch und sie sind voller Panik und denken, meine Güte, wir sterben, wo ist denn eigentlich Jesus? Und dann gucken sie sich um und er liegt hinten im Boot und schläft. Und sie gehen hin und sie müssen ihn wecken und stellen ihm dann diese seltsame Frage und sagen, Herr, kümmert es dich nicht, dass wir sterben? Und er, doch, meine Güte, ich bin der Retter der Welt, natürlich würde es mich kümmern, wenn Leute sterben. Und er spricht zu dem Sturm und er ist gestillt. Ich glaube, dass das ein Zeugnis für die Welt ist, das muss unglaublich sein. Also wenn alle irgendwie am Rad drehen, alle machen sich Sorgen um die Zukunft und du bist irgendwie da und kannst Gott immer noch anbeten und kannst sagen, danke Gott, dass ich einen Anker habe in der gegenseitigen Welt. Danke, dass das hier nicht alles ist, was ich erleben werde, sondern danke, dass egal, was mir hier ist, hier passiert irgendwie, dass ich eine gute Zukunft haben werde bei dir. Danke, dass ich so viel mit dir erlebt habe. Danke, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mir einen Frieden gibst, der allen Verstand übersteigt. Und ich weiß, es ist total bescheuert, in dieser Situation jetzt nicht völlig durchzudrehen und am Rad zu drehen und die Adrenalinpumpe anzuwerfen. Aber ich muss es nicht machen, weil ich diesen Frieden habe, der allen Verstand übersteigt. Und das ist etwas, was Anbetung einfach macht. Ich habe letztes Mal über die Geschichte gepredigt, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und das ist, ich denke so oft darüber nach und es spricht mich jedes Mal wieder an. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob es für euch alte Kamellen sind. Aber ich finde es den Hammer. Da sind Leute, die predigen das Wort Gottes, machen genau das, was Gott ihnen sagt und werden verhaftet, kommen ins Gefängnis und kommen nicht im Gefängnis an und sind total verzweifelt und denken sich, meine Güte, was ist passiert? Ich habe doch den Willen Gottes getan. Warum diese Scheiße? Sondern mitten im Gefängnis fangen sie an, Gott mit lauter Stimme zu preisen und singen Lobpreislieder und beten ihn an und können Gott groß machen, obwohl sie noch nicht mal wissen, ob sie die Nacht überleben werden, ob sie jemals wieder aus diesem Rattenloch rauskommen werden und in den schlimmsten Umständen sind, in denen man eigentlich drin sein kann. Und ganz klar, wir beten gegen schlimme Umstände und wir glauben, dass Gott Leute aus schlimmen Umständen rausholen will. Aber solange wir drinstecken, ist es super, eine Haltung der Anbetung zu haben, die sagt, ganz egal, was jetzt mit mir ist, ich werde Gott anbeten. Ich werde nicht aufhören, meine Stimme zu meinem Herrn zu erheben. Ich werde nicht aufhören, die alten Lieder zu singen oder auch mal zwischendurch in Sprachen zu singen oder mein eigenes Lied zu singen oder überhaupt nicht zu singen und einfach nur Gott mit meinen Worten anzubeten. Aber ich werde mich nicht runterziehen lassen von dem, was hier jetzt gerade um mich herum passiert. Und selbst wenn ich nie wieder rauskommen würde, selbst wenn es immer irgendwie äußerlich schrecklich bleiben würde, ich bin doch dankbar, dass ich Jesus Christus in meinem Herzen habe, dass sein Geist bei mir ist und dass ich irgendwann durch die Perlentore in den Himmel einziehen werde. Aber es ist etwas, was viele Christen noch entdecken müssen, was Lobpreis bedeutet, gerade in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo man sich lau fühlt. Und Gott anzubeten, und dass es mehr ist, dass Anbetung mehr ist, als Lieder zu singen und mehr ist als eine religiöse Leistung, sondern dass es eine Herzenshaltung ist von jemandem, der Gott erlebt hat und der mit dem Heiligen Geist lebt. Ich glaube, das ist eigentlich eines der größten Kennzeichen von Christen, sollte Dankbarkeit und Freude sein, ganz egal wie die Umstände aussehen. Und eine Lebensqualität, selbst wenn die Umstände völlig gegen Lebensqualität sprechen, aber dass immer noch irgendwie dieses Glück irgendwie darüber da ist, dass Gott da ist und dass immer noch einfach die Herrlichkeit des Herrn da ist. Und ich möchte euch einfach da mal herausfordern, das ist ein scheiß Wort. Ich möchte euch einfach bitten, irgendwie das vielleicht mal in der 24-7-Prayer-Woche umzusetzen. Ich meine, wenn ihr hier seid und eine Stunde Zeit mit Gott verbringt, mal nicht irgendwie zu sehr auf die ganzen Gebetsanliegen zu achten und nicht so mit der Haltung hier reinzugehen, ich möchte, dass sich in meinem Leben was ändert oder in irgendwelchen anderen Leben etwas ändert und nicht eine Stunde lang Fürbitte zu tun, sondern einfach mal die Stunde nehmen oder einen Teil dieser Stunde, vielleicht eine halbe, vielleicht sogar die ganze Stunde nehmen, um Gott groß zu machen und ihm zu sagen, was er euch bedeutet und ihn einfach anzubeten. Mit Musik, ohne Musik, aber einfach mal Anbetung zu entdecken und in diese Freude am Herrn reinzukommen und die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Ich glaube, dass es ein Leben absolut anziehend machen wird für jeden Umstehenden. Ich glaube, dass Gemeinde ein sehr anziehender Ort sein kann für Ungläubige, wenn man merkt, dass die Freude des Herrn da ist, wenn man merkt, dass wir etwas haben in unserem Leben, was größer ist als wir selber und dass wir uns um diesen Gott drehen und nicht so sehr um das drehen, was in unserem Leben gerade ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Gott, ich danke, dass es auf der ganzen Welt keinen Ort geben wird, wo wir hinkommen können und du bist nicht da. Jesus, ich danke, dass du an den okkultesten Orten bist. An Orten, wo Sünde groß ist. Dass immer noch wie dein Geist da ist und dass dein Friede da ist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du hier zu Herzen redest jetzt. Und dass du uns in die Anbetung reinführst. Jeden Einzelnen, aber auch uns als ganze Gemeinde. Und dass du uns beibringst, das Leben aus deiner Perspektive zu leben und aus deiner Sicht zu sehen und nicht mehr nur aus unserer eigenen Sicht. Für Leute beten, die ein Problem mit Meckern haben. Also die Bibel sagt, Leben und Tod liegen in der Gewalt der Zunge. Und das ist tatsächlich so. Wie wir reden, hat einen Einfluss darauf, wie wir leben. Letztes Mal ging es darum, dass die Art, wie wir denken, Einfluss darauf haben, wie wir leben. Und jetzt geht es hier zumindest in diesem Gebetsaufruf darum, dass die Art, wie wir reden, Einfluss hat auf unser Leben. Und wenn du immer nur schlecht redest, irgendwie über deine Umstände oder über andere Leute, dann macht das was mit dir. Und umgekehrt macht es auch was mit dir, wenn du das einmal irgendwie durchbrichst und wenn du anfängst, positiv über Menschen zu reden und positiv auch über dich selber zu reden. Und ich empfinde das so, dass hier eine gewisse Kraft Gottes ist und dass Gott frei machen möchte von dieser Meckerei. Das ist ganz bestimmt was, wo es nicht reicht, einmal Hände aufzulegen und dann dafür zu beten, sondern was ich auch durchziehen muss. Aber ich würde gerne für eine Entschiedenheit beten, also für Leute, die sagen, ich möchte mich entschieden dagegen wenden. Und ich möchte irgendwie eine Wache vor meinen Mund stellen, ich glaube, das steht auch irgendwo so in der Bibel, die jedes Mal, wie wenn ich irgendwas Negatives irgendwie sagen möchte, mich daran erinnert, dass es etwas Positives gibt. Und jedes Mal, wie wenn ich anfangen möchte, mir zu meckern und mich in so eine Negativspirale reinzudrehen, mich daran erinnert, dass es etwas Grundpositives in meinem Leben gibt und dass ich Grund habe, dankbar zu sein, mich zu freuen und Gott anzubeten. Hey, und wenn dir das so geht und du sagst, hey, ich habe echt ein Problem damit, meckern ist mein Thema, ich würde gerne irgendwie darüber wegkommen, dann mach mal was Mutiges und heb mal die Hand und ich werde für dich beten. Halleluja. Ach, Jesus, ich danke dir dafür, dass heute ein guter Tag ist, Herr. Ein Tag der Befreiung. Und ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist, nochmal irgendwie gerade ganz besonders zu diesen netten Leuten und dass du sie erfüllst und dass du sie sicher machst in ihrer Entscheidung. Gott, ich bete, dass du ihnen Entschiedenheit gibst dagegen. Gott, dass sie es nicht zulassen, dass ihr Leben kaputt gemacht wird, dass sie sich selber ihr Leben kaputt reden, Gott. Mach, dass es aufhört. Es soll aufhören, in Jesu Namen. Ey, das betet ruhig mal mit irgendwie dafür. Das ist hier ja, das ist eine Familienangelegenheit und die Bibel sagt, wenn es einem im Leib schlecht geht, dann geht es dem ganzen Leib schlecht und das stimmt. Und deswegen lass uns doch mal für unsere Freunde beten, dass sie frei werden davon. Und dass Gott ihm Gnade gibt. Ihr habt ja gesehen, wer aufgezeigt hat, dann, wenn du daneben sitzt und du sagst, ich habe kein Problem damit, dann leg doch einfach mal Hände auf und bete dafür, dass Gott kommt und diesen Leuten begegnet. Und wenn es gerade keiner für dich betet, dann zeig nochmal auf, dann bist du vielleicht einfach vergessen worden.